Herzlich willkommen zur Folge 6 von Großartig. Ich habe super viel gelernt in dieser Folge und hoffe, ihr tut das auch. Aber wenn ihr ein Thema habt mit digitaler Gewalt, häuslicher Gewalt, alles was dazu gehört, passt auf jeden Fall auf euch auf und hört es vielleicht nicht unbedingt alleine und auf jeden Fall nicht unvorbereitet. Hallo zur 5. Folge von Großartig. Heute bin ich zum Glück wieder nicht alleine hier in meinem schönen Studio in der Volkshochschule in Gütersloh. Heute habe ich eine besondere Gästin zu einem ganz spannenden Thema hier. Liebe Kerstin, vielleicht stellst du dich einmal vor, dass wir deine Stimme kennen und wissen, wer du bist.
Mein Name ist Kerstin Engel und ich bin die hauptamtliche Beraterin der Beratungsstelle vom Verein Trotz Allem. Und wir beraten Frauen und alle, die sich so fühlen, die sexualisierte Gewalterfahrungen gemacht haben.
Vielen Dank. Das ist ein hartes, aber sehr spannendes Thema. Wir haben uns zusammengetan, weil wir gesagt haben, gerade aktuell ist das ja ganz stark zum Glück in den Medien wieder vertreten. Nicht zum Glück, weil etwas passiert, aber gut, dass darüber gesprochen wird und dass es sichtbar ist. Und zwar möchten wir gerne über das Thema digitale Gewalt an Frauen sprechen, ne? Weil das ist ja auch das, was du in deinem Arbeitsalltag machst, vor allem Frauen zu beraten und des aktuellen Falls rund um Colleen Fernandes.
Ja, und da ist tatsächlich viel, was sich verändern könnte und auch sollte, und viel, was unterschätzt wird, was diese Folgen von auch dieser digitalen Gewalt angeht, was das für Folgen für die Frauen hat, womit die sich im Kopf beschäftigen, was da an Vermutungen, an Kopfkino, an Unsicherheiten und letztendlich auch wirklich an Angst passiert im Nachgang. Und ich glaube, ich habe mal ein Interview mit Colleen Fernandes jetzt unlängst gesehen zu dem Thema auch. Und sie berichtet das auch, dass das ja sehr starke Nachwirkungen tatsächlich hat und dass das gerne unterschätzt wird, weil es wird ja von verschiedener Seite dann immer so dargestellt, ja, es ist ja nichts Richtiges passiert. Es ist ja digital gewesen, es hat sie niemand angefasst oder vergewaltigt oder so. Es ist nicht wirklich was passiert und das stimmt nicht. Das stimmt ganz einfach nicht. Das persönliche Erleben in diesem Bereich ist ein ganz, ganz anderes. Und ich finde tatsächlich, es ist gleichwertig zu einem tatsächlichen körperlichen Übergriff in den Folgen.
Genau, vielleicht kurz zu dem Fall. Also ich glaube, wir müssen das erklären oder hat das jeder mitbekommen? Hat, glaube ich, jeder mitbekommen, ne?
Ja, also ich denke schon, wobei das bei Colleen Fernandes ja tatsächlich auch keine Deepfakes waren, soweit ich das verstanden habe, sondern ihr Ex-Mann hat unter ihrem Namen Fake-Accounts gemacht und wohl tatsächlich echte Nacktbilder oder pornografische Aufnahmen von ihr, die offensichtlich im Rahmen der Ehe entstanden sind.
Ach echt? Ich habe das so verstanden, dass sie das Deepfakes sind, also dass er die...
Das, also so wie ich sie verstanden habe, ich habe sie ja in dem Interview gesehen, ich weiß nicht, ARD, ZDF.
Was es dann ja eigentlich noch schlimmer macht.
Das macht es richtig, richtig schlimm. Also. Ja. Und dann halt unter ihrem Namen in speziellen Foren etc. veröffentlicht hat. Und das ist natürlich, das ist grauenhaft.
Ja. Und der hat ja auch gesagt, dass das so eine Art Fetisch von ihm ist, weil er das total gut fand, seine Frau, also sich über seine Frau, seine Ehefrau in dem Moment zu stellen, ohne dass sie es weiß jedoch, und sie anderen anzubieten. Das hat ihn irgendwie heiß gemacht. Mhm. Und deswegen hat er das gemacht. Und ja sogar das, was ich so stark fand, dass er das im Umkreis von ihr gemacht hat. Also wirklich mit Menschen, mit denen sie gearbeitet hat, also mit Männern dann, mit denen quasi eine Affäre geführt hat, digital. In ihrem Namen. Ne? Und so kam es ja, glaube ich, dann auch erst da heraus, ne? Dass sie angesprochen wurde, weil der Mensch in ihrem Arbeitskontext sagte, die hätten da online irgendwas am Laufen.
Ja, heftig. Und das finde ich, und das macht es auch nochmal klar. Ja? Es ist nichts Körperliches passiert, das ist richtig. Aber was mit der Seele, mit der Psyche von Colleen Fernandes geschehen ist, ist dem Ganzen tatsächlich vergleichbar. Mhm. Die ganzen Mitarbeiter, Kollegen um sie herum haben ja geglaubt, dass sie das wirklich ist. Also
ich warte auch immer noch darauf, dass irgendeiner von denen mal sagt, jo, stimmt, war so. Ich habe das auch, also ich habe auch mit ihr da online irgendwie da was am Laufen gehabt und dachte, sie wäre das, weil die haben sich ja noch gar nicht zu Wort gemeldet, ne? Oder?
Ich habe davon nichts mitbekommen, dass die sich zu Wort gemeldet hätten, und ich glaube, die sind jetzt auch ein bisschen beschämt.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Und das ist ja eigentlich gut. Das ist ja dieses, die Scham soll die Seite wechseln.
Mhm. Ja.
Ich fände es tatsächlich gut, wenn die sich jetzt auch ein bisschen beschämt fühlen und dementsprechend den Ball in dem Bereich auch flach halten und jetzt nicht noch zusätzlich draufschlagen.
Das stimmt. Und wäre ja auch ein Zeichen, wenn die sich wirklich beschämt fühlen, dann würden sie ja checken, dass das vielleicht auch nicht ganz so cool ist. Dass das Ganze, also dann, ne, sonst würden sie ja wenigstens sagen, ja, stimmt, ich dachte das, weil sich noch irgendwie damit profilieren.
Genau.
Weil denken hier, ne, so, und das ist ja dann eigentlich eine gute Reaktion.
Gutes. Finde ich auch.
Vielleicht auch aufgrund dessen, weil es eben so medial so weit ausgearbeitet wurde und oft darüber gesprochen wurde, kann sein. Ne?
So, ja, also es wäre vermutlich auch eine heilsame Erfahrung in dem Bereich.
Ja.
Und dann fände ich es auch gut oder auch, ich halte es auch, glaube ich, für wahrscheinlich, dass es dann auch eben auf Christian Ulmen eher zurückfällt und nicht auf Colleen Fernandes.
Ja, so wirkt es im Moment. Ne? Aber ich muss auch sagen, ich bin ja da in so einer Bubble. Ne? Also als es rausgekommen ist, ich war viel bei Instagram. Und ich war in so einer Bubble drin, also ich habe wirklich kurz alle Männer gehasst, auch, also mein Partner hat auch ein bisschen gelitten, der hat ein bisschen was abgekriegt, der sagt also, Volk, das ist unfair, ist ja das, das ist korrekt, aber ich war richtig in so einer Bubble drin und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass gerade alle Frauen auf die Barrikaden gehen und sagen, es geht so nicht weiter.
Ja, ich muss gerade ein bisschen lachen, weil das meinem Lebensgefährten tatsächlich zwischendurch auch so geht.
Das ist bei dir wahrscheinlich noch schlimmer.
Ja, also ich habe es ja dann aus vielen Bereichen und dass er dann auch stellenweise ja auch ganz schön schlucken muss, wo ich dann sage, irgendwie, ey, das geht nicht oder was macht denn dein Kumpel, Freund, wie auch immer, kann man nicht. Das ist nicht in Ordnung, das ist Misogynie, das ist Frauen klein machen.
Ja.
Und auch so dieses Verstehen. Er hat jetzt tatsächlich angefangen, ich meine, ich bin ja noch nicht so lange dabei, jetzt ein bisschen über 2 Jahre,
okay. Dass
er so ein bisschen anfängt, die Welt so aus Frauenaugen zu sehen. Mhm. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass auch wir Frauen das gar nicht so genau mitkriegen. Wir haben ganz viele Verhaltensweisen so an uns, die kommen ganz automatisch. Wir sind so aufgewachsen, wir kennen das eigentlich gar nicht anders. Aber wenn ich das dann vergleiche mit dem, wie sich Männer im öffentlichen Raum bewegen, ist das tatsächlich was ganz anderes. Und mein Lebensgefährte fängt jetzt an zu begreifen, irgendwie, wie anders das tatsächlich ist. Das hätte er so nicht vermutet.
Ja, ja, das
also
glaube ich.
Auch mit diesem ständigen Scannen, dass wenn Frauen sich im öffentlichen Raum bewegen, irgendwie auch gerade abends zum Beispiel oder in Bereichen, die schlecht ausgeleuchtet sind oder die sonst irgendwie unheimlich wirken, dass Frauen üblicherweise die Umgebung ganz genau im Blick haben und dann auch eher mal die Straßenseite wechseln oder den Gehweg wechseln, wenn da halt irgendetwas ist, was merkwürdig sein könnte oder was unangenehm sein könnte. Und Männer machen das überhaupt nicht. Die scannen einfach gar nicht. Die gehen einfach.
So, ne? Die können viel freier so einfach über die Straße gehen. So Kleinigkeiten. Ne?
Genau.
Wir sind die ganze Zeit im Kopf. So, was ist da, was passiert?
Ja, und das also geht mir ganz aktuell, war das jetzt Weihnachtsmarkt tatsächlich hier in Gütersloh. Und ich bin an der Seite einfach nur dran lang gegangen. Ich war gar nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Aber kurz vor dem Weihnachtsmarkt, also da am Ausgang, war
der ist so klein, da wissen wir gar nicht, ob du vielleicht aus Versehen drüber hergegangen bist.
Nee, tatsächlich nicht. Bin an der Stadtbibliothek lang.
Ah, okay, nee, dann nicht.
Genau. Aber da stand dann tatsächlich auch so ein Trüppchen leicht oder deutlich angetrunkener junger Männer.
Mhm.
Und da war ich vorsichtig, da war ich mit den Augen tatsächlich direkt da, habe die im Blick behalten und habe mich auch innerlich gewappnet, irgendwie gleich kommt ein Spruch oder.
Und ich glaube, genau, ich fühle das gerade richtig, habe gerade richtig Gänsehaut, weil ich genau das kenne, wenn man so weiß, so, okay, ich gehe aber so bewusst, ich sehe die, ich gehe da jetzt dran vorbei, ich werde cool wirken und so richtig tief und angespannt ist.
Genau.
Also bis in die Haarspitzen.
Ja.
Und also dann erst richtig merkt, wenn man auch dran vorbei ist und wieder entspannt, ne?
Genau.
Ja,
ganz genau. Das haben Männer offensichtlich in der Form nicht.
Kein Stück.
Haben die nicht. Das ist, und er, also mein Lebensgefährte fängt jetzt wirklich an, dass er,
oha,
dass er anfängt, das irgendwie mitzukriegen und dass er dann auch irgendwie im Nachgang sagt, da, ne, bei der Situation, wo wir da eben dran lang sind, das war doof für dich, ne? Ich sage, ja, genau.
Sehr gut. Und erlebst du das auch so, wenn du so zusammensitzt, privat, und dann kommen irgendwelche Themen auf, wo vielleicht dein Partner dann checkt, Oh oh. Mhm. Oh, das ist jetzt so ein Thema, da, das geht in die falsche Richtung. Und kannst du dann manchmal sagen, ach, ist jetzt egal? Oder kein Stück, musst du jedes Mal die Feministin rausholen, die darauf aufmerksam machen, wie verkehrt manche Dinge sind? Also ich meine jetzt so welche, weißt du, wo du auch sagen kannst, ach, ne, so man sitzt zusammen, abends ist ein Wort gefallen oder ein Satz und...
Ja, das passiert und ich löse das dann, also ich muss nicht jedes Mal die Feministin raushängen lassen, aber das ist dann schon, dass es dann möglicherweise einen etwas spitzhumorigen Kommentar zu alten weißen Männern gibt und dann wissen auch irgendwie alle irgendwie, war wohl nicht ganz korrekt.
Ist ja auch okay, ne? Also genau, das kann man nicht witzig sein, das ist okay. Ich finde auch, da kann man sagen so, ja Mensch, und kommt auch drauf, ich hatte das letztens mit meinem Vater, wir saßen in einer Runde, mein Vater, der hat einen Witz gemacht und meine Schwester und ich gucken uns an und sagen, ja, falsche Runde, Papa, falsche Runde dafür den Witz. Ach, ich fand das lustig.
Das ist auch okay. Ja, aber man kann ja nicht irgendwie, Ruhm wurde auch nicht an einem Tag erbaut.
Ja, ja, genau.
Das, und wir sind ja alle so aufgewachsen und sozialisiert. Das kriegt man ja nicht mit dem Fingerschnippen raus.
Ja.
Und ja, das und ist ja auch okay.
Ja, wir gönnen den Männern auch, dass sie sich nicht diese 1000 Gedanken machen müssen. Aber ein Stück weit geht es halt nicht mehr, dass sie da ganz außen vor bleiben. Weil das ist es ja. Ne? Die müssen sich nicht jede Sekunde so im Kopf machen, wie wir, alles in Ordnung. Aber die müssen verstehen, dass das ein strukturelles Problem ist und dass wir da dran gehen müssen.
Ganz genau. Das wäre mir echt wichtig. Und ich glaube, die meisten würden auch gerne, aber die werden oft selten mitgenommen in diese Sicht, wie es sich für die Frau halt anfühlt in der Situation.
Ah, interessanter Aspekt. Aber meinst du, liegt das auch daran, weil wir Frauen dann eben auch, ich sag mal, wir müssen dann ja auch dieses darüber reden, ist ja auch manchmal anstrengend, wie du dann auch schon gesagt hast. Ach, jeden da immer erklären, dann fängt es ja, ist es ja oft eine Diskussion, wo man immer wieder dann sagen muss, ja, aber ne, das und das. Ne? Mhm. Und da frage ich mich auch, also müssten wir dann aber öfter in die Diskussion gehen?
Ich denke ja, das wäre ein guter Weg, es irgendwie klar zu machen. Also jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und anklagend, sondern dass man bei sich bleibt, beschreibt, wie es sich für einen selbst anfühlt und nicht irgendwie sagt, du unterdrückst mich oder ihr macht mir da gerade Angst, ja, sondern und ihr seid die Bösen, sondern das fühlt sich für mich so an, als ob, das ist kein schönes Gefühl. Also ich glaube, dass da viel Missverständnis tatsächlich ist.
Ja, auf jeden Fall, das denke ich auch. Nicht jedes Mal die Keule rausholen, aber vielleicht mal so einen netten Hinweis geben, ne? Wenn man auch selber die Energie dafür hat. Immer ein bisschen
von der digitalen Gewalt weg.
Ja, genau. Was ich aber auch schön finde, wichtiges Thema. Und da merkt man ja auch, ne, inwiefern das so bewegt und so viel drüber gibt, wo man da ansetzen könnte. Und das machen wir dann vielleicht dann in einer weiteren Folge nochmal.
Gerne.
Aber genau, zur digitalen Gewalt. Wir haben jetzt kurz darüber gesprochen, worum es da ging und sind dann ganz woanders gelandet. Was ich jetzt nochmal fragen wollte, du hast am Anfang gesagt, auch diese Verletzlichkeit, Colleen Fernandes jetzt hat, nachdem sie das auch öffentlich gemacht hat. Ich habe, also vielleicht ja auch eine falsche Wahrnehmung von mir oder wie gesagt, bin da auch in so eine Bubble abgerutscht. Sie wirkte ja super stark, super stark, dass sie da auf eine Bühne geht, dass sie das nochmal sagt in verschiedenen Talkshows und so. Und sie hat ja schon jahrelang super stark sich dafür eingesetzt, wo sie noch nicht wusste, dass das nun mal ihr Ehemann war, der das gemacht hat. Hate Aid heißt die Organisation, glaube ich, ne, wo sie sich eingesetzt hat.
Mhm, genau.
Und da hat er gar, also da hat das ja gar nicht so diesen Wind gemacht. Da war das immer so, oh ja, Deepfakes, Thema kennen wir, machen wir ja nichts. Und dann ist das jetzt auf einmal ihr Mann, was ja noch doller ist. Und sie ist genauso stark und macht da weiter. Und ich habe auch das Gefühl, das glaube ich nämlich auch, das, was du sagst, sie ist ja letztendlich so, das ist ja sowas Intimes und Privates und sie ist so verletzlich. Und dass sie das aber nicht zeigt in dem Moment, dass sie häufig elendmäßig heulend in der Ecke sitzt, das sorgt dann ja wieder dafür, dass Menschen sagen sowas wie, ja, so schlecht geht's ja gar nicht.
Ja, das sind die sogenannten Vergewaltigungsmythen. Das,
Vergewaltigungsmythen?
Ja, es gibt tatsächlich Vergewaltigungsmythen. Mhm. Ein Mythos ist, wenn einer Frau so was Schlimmes im sexuellen Bereich passiert ist, dann ist die ein Opfer, dann ist die zerstört und verletzt und dann ist die am Boden.
Okay.
Und die ist durchgehend am Boden. Und das ist ein Mythos. Also das wissen wir ja auch alle letztendlich aus unserer eigenen Lebensgeschichte.
Ja.
Selbst wenn wir schlechte Phasen haben, schwierige Phasen haben, wenn es uns nicht gut geht. Das ist ja nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche, sondern es gibt dabei Höhen und Tiefen und wir können auch mal lachen.
Auch wie bei der Trauer ja auch, ne? Weil man hat ja früher gemeint, man muss da irgendwie ein Jahr traurig sein, aber es ist ja immer mal so, mal so.
Ganz genau. Ja. Und genauso ist das, wenn man Opfer sexualisierter Gewalt wird. Mhm. Ja? Also man ist nicht irgendwie nur zerstört, nur handlungsunfähig, nur am Weinen, nur traurig, verletzt, ängstlich, sondern das kommt und geht. Und das ist für viele dann irgendwie schwierig nachzuvollziehen, dass jemand, dem das passiert ist, auf der einen Seite total stark in der Öffentlichkeit stehen kann. Und ich gehe fest davon aus, wenn Colleen Fernandes nach Hause gegangen ist, dass sie dann geschluchzt und geweint hat. Auch. Nicht jeden Tag, aber immer wieder.
Ja, ich meine, sie ist ja auch noch Mutter, ja auch noch. Ne? Also ja. Auf jeden Fall. Vergewaltigungswütend ist ein interessantes Wort, habe ich noch nie gehört. Was gehört denn, also gibt es da so 2, 3, 4, 5, die, wo man sagt, so hast du dich dann zu verhalten? Oder?
Ja, also ein so ein Mythos ist halt, dass man danach ein Opfer ist und total zerstört und dass man völlig handlungsunfähig ist. Mhm. Man war in der Situation, als es geschah, möglicherweise handlungsunfähig.
Ja.
Aber das bedeutet ja nicht, dass man für sein ganzes Leben in allen Situationen handlungsunfähig ist. Dann gibt es gerne mal diesen Mythos, irgendwie, das ist der Fremde im Park, der im Busch lauert und einen im Dunkeln überfällt. Das ist ein Mythos. Den gibt es auch, aber den gibt es ja super, super selten. Tatsächlich ist für eine Frau nicht das, wo wir tatsächlich auch am meisten Angst haben, nachts allein im Park, die lebensbedrohliche oder gefährliche Situation, sondern unser gefährlichster Ort ist zu Hause. Weil die allermeisten Täter sind im sozialen Nahfeld, sind Familienangehörige, Väter, Brüder, Onkel, Großväter, Lebenspartner, Freunde und Bekannte von Lebenspartnern und stehen uns tatsächlich total nahe. Mhm. Und das ist der eigentliche Gefährdungsraum, nicht der Park, auch wenn es sich für uns so anfühlt.
Ja,
ja, das ist noch so ein Mythos.
Ja. Ich habe mal gelesen, ich weiß aber nicht mehr, wo und wann das war, dass jede zweite oder dritte Frau schon mal im Blick eines Vergewaltigers gekommen ist. Also, ist das so?
Stimmt, ja, das ist so.
Keine Fake News, schade.
Nein, ist leider keine Fake News. Und sehr bedauerlich auch, jede dritte Frau wird im Laufe ihres Lebens Opfer von sexualisierter Gewalt.
Jede dritte?
Ja. Ja, und wenn man sich jetzt überlegt, jeder Dritten passiert das. Ja?
Mhm.
Und dann kann man ja genauso die Frage stellen, irgendwie, okay, wie viele Täter kennt man denn so? Also ich kenne jetzt durch meinen Beruf sehr viele Frauen, denen es tatsächlich passiert ist.
Klar.
Ich kenne vermutlich in meinem privaten Umfeld ganz viele, von denen ich nicht weiß, dass es passiert ist. Aber ich muss ja auch davon ausgehen, dass ich in meinem privaten Umfeld jede Menge Täter kenne.
Mhm.
Und nicht drauf komme, dass die irgendwie Täter sind. Und ich kenne tatsächlich nicht einen in meinem privaten Umfeld, der Täter ist oder gar sogar dafür verurteilt wurde.
Verrückt.
Und wenn das wirklich so viele Frauen betrifft, dann wundert man sich doch.
Ich finde auch, das ist auch nochmal ein großes Thema, was wir aufmachen könnten, was alles unter sexuelle Gewalt gehört.
Mhm.
Das schieben wir auch nochmal auf ein andermal oder vielleicht auch später, weil das finde ich auch ganz interessant, wie vielfältig das einfach ist. Und ich glaube, auch das ist etwas, was man nochmal, also da können wir eine ganze Folge drüber machen, sich das auch vor allem Männern nochmal bewusst zu machen, was da alles zugehört. Dann nochmal einmal zurück zu digitalen Gewalt. Verbaltigungsmythen haben wir jetzt was gelernt, also ich auf jeden Fall, ein neues Wort gelernt. Dass sie das eben nicht, also sie ist da jetzt also ein Opfer, wie wir uns das vorstellen, sondern geht nach draußen und steht auf Bühnen. Und ein Thema, was dich ja auch in deinem Arbeitsalltag vor allem beschäftigt ist, was du vorhin auch schon angedeutet hast, was nach so einer Situation passiert. Also sie hat es jetzt öffentlich gemacht, sie hat entschieden, das zur Anzeige zu bringen, aber damit ist ja nicht jetzt auf einmal alles gut und sie kann ihres Lebens gehen.
Ganz genau, jetzt kommt tatsächlich ein sehr, sehr schwieriger Teil. Jetzt kommt also zum einen polizeiliche Vernehmungen.
Mhm.
Sie braucht einen Anwalt, er braucht einen Anwalt. Letztendlich wird es eine Gerichtsverhandlung geben. Das wird je nachdem, wie der Vorsitz geführt wird, dann auch nochmal anstrengend, sehr, sehr anstrengend. Auch wenn das tatsächlich, also wahrscheinlich ja ohne, also mit Ausschluss der Öffentlichkeit passieren wird, ja. Anders als bei Gisèle Pelicot, die sich ja aktiv dagegen entschieden hatte.
Genau, sie wollte, dass es öffentlich wird und dass auch jeder diese Videos sieht, die da gemacht wurden und so. Ne,
weil sie sich dafür nicht schämen will, was da passiert ist.
Ja, auch gleich wieder Gänsehaut.
Ja, richtig krasse Frau. Und jetzt bekommt sie natürlich auch die Reaktionen ihrer Umgebung sehr ungeschminkt mit. Mhm. Also jetzt nicht nur digital, das wird jetzt natürlich auch passieren, dass sie da beschimpft werden wird, sondern auch jetzt im Arbeitsumfeld. Jetzt weiß es jeder und jetzt wird sie rumgehen und wenn sie im Arbeitsverhältnis mit irgendeinem anderen Mitarbeiter, Kollegen arbeitet, weiß sie, der weiß es. Und dann wird dieser Moment kommen, wie gehe ich damit um? Also auch für den Kollegen. Was ist denn jetzt okay? Was kann ich sagen? Was kann ich nicht sagen? Drüber sprechen oder irgendwie totschweigen? Ganz schwieriger, glaube ich, Moment, wo man sich dann irgendwie fragt, ja, was würde sie denn wollen? Und das heißt, eigentlich im Umkehrschluss geschickt wäre es, dass sie jetzt wieder in die Initiative gehen müsste, um den anderen klarzumachen, okay, ich möchte, dass ihr so oder so mit mir umgeht.
Also du meinst, es ist jetzt öffentlich, sie weiß, also jetzt steht jetzt in der Zeitung, oder ich sag mal, das ist ja jetzt ein besonderer Fall, aber wenn man jetzt so, ich stelle mir gerade vor, wie ist das jetzt, ich sag mal, in Anführungsstrichen im Normalfall, also wenn man jetzt kein Prominenter ist oder keine Prominente, die es dann jetzt in der Zeitung hat, aber man geht diesen Schritt und sagt so, ich bringe es zur Anzeige oder ich spreche mit jemand darüber, da ist es dann ja nicht so, dass es unbedingt jeder weiß oder vielleicht doch.
Oder vielleicht doch, weil das ist dann dieser Punkt, wer hat das alles gesehen? Ah. Hat mein Nachbar das gesehen? Wie reagiert er jetzt auf mich? Denkt er, ich habe das toll gefunden? Was weiß der über mich? Was denkt er über mich? Der hat mich jetzt nackt gesehen oder der hat mich während sexueller Handlungen gesehen.
Das weiß
der
nicht, ne? Gerade bei digitaler Gewalt. Wer das, wo, wann, keine Ahnung.
Da hat man keine Ahnung. Hat das mein Arbeitgeber gesehen? Und was denkt der jetzt von mir?
Und da würdest du tatsächlich empfehlen, also da aktiv dann dran zu gehen? Oder?
Nee, das würde ich dann tatsächlich nicht. Das ist eine sehr schwierige Geschichte, aber ich würde, glaube ich, empfehlen, auch also erstens A zur Anzeige, das Ganze zur Anzeige zu bringen, wenn man das Nervenkostüm hat. Das kommt hinzu. Viele Übergriffe, auch im digitalen Bereich, werden gar nicht erst angezeigt, weil man das Nervenkostüm nicht hat, letztendlich eine Gerichtsverhandlung durchzustehen, eine Beweisaufnahme, diese ganzen Verhöre und dann diese ganzen Falschdarstellungen der Gegenseite. Da wird ja mit sehr harten Bandagen auch gekämpft. Da geht es dann ja auch manchmal richtig um was. Wenn man das Nervenkostüm hat, dann gerne zur Anzeige bringen, gerne klar machen, dass das nicht in Ordnung war, was da passiert ist und dass das eine Straftat ist letztendlich. Und vielleicht auch, wenn man selber über Instagram oder Facebook oder so unterwegs ist, das da auch thematisieren, sagen, hallo, das ist mir passiert.
Das ist passiert, ja.
Ja, und das hat mir keinen Spaß gemacht und ich finde das nicht gut. Und ich frage mich natürlich jetzt, wer hat es gesehen? Ja, und wer es auch immer gesehen hat, behaltet das für euch. Behaltet das für euch und das muss raus aus dem Netz. Das ist das Nächste. Man muss rauskriegen irgendwie, wenn das jetzt auf Foren oder Instagram oder wie auch immer, dass man den Betreiber quasi erreicht und dass das rausgenommen wird aus dem Netz. Das ist ja auch nochmal ein riesen Ding.
Voll.
Was einmal im Netz steht, irgendwie kriegt man ja auch kaum, wenn es dann gepostet wird etc. über unterschiedliche Kanäle, da wieder dran zu kommen, das ist ja unglaublich schwierig. Ich glaube, bei Colleen Fernandes ist es so, dass es rausgenommen wurde. Aber die hat natürlich auch diesen besonderen Promi-Status. Ja. Die hat diese Hilfsorganisation noch an der Seite, die tatsächlich wissen, wie man die Betreiber von diesen Netzseiten erreicht und wie man dafür sorgt, dass sich da auch was bewegt. Und durch das öffentliche Interesse ist da jetzt ja auch was passiert. Aber ansonsten ist das so mühsam. Wird man immer wieder weiter verwiesen. Und also bis sich da tatsächlich was tut, das dauert. Das dauert Monate und dann wird gerepostet etc. Und dann
das geht so schnell, Leute. Das Internet ist so schnell. Das ist ja gar nicht, wenn das da erstmal drin ist. Und selbst wenn es dann, wie du gerade schon sagst, zu einer Gerichtsverhandlung kommt, da ist ja die nächste Problematik. Sie hat das ja versucht, in Spanien zur Anzeige zu bringen, weil sie da quasi gelebt haben zu der Zeit oder noch leben. Ich weiß es gerade gar nicht, ist ja auch Peng. Und Spanien hat jetzt gesagt, doch nicht zuständig. Ja genau, und weil sie ja da ein besseres Recht für Frauen quasi in dem Fall ist und sie deswegen dort zur Anzeige gebracht hat. Jetzt hat ja Deutschland aber auch reagiert und gesagt, ja, wir haben ja hier schon mal liegen, vielleicht werden wir mal ein bisschen schneller. Aber aktuell ist es ja so, dass es ganz schwer ist, selbst wenn man es zur Anzeige bringt, dass da auch wirklich irgendeine Straftat daraus folgt oder dass es irgendwie geahndet wird.
Also das wird sich jetzt hoffentlich ganz bald ändern, aber noch ist das ein vergleichsweise rechtsfreier Raum. Ja, da hängt Deutschland ganz fürchterlich hinterher. Da muss dringend was passieren und da sind sie ja jetzt bei. Mhm. Und so wie ich das heute in Nachrichten mitgekriegt habe, liegt der Gesetzentwurf jetzt auch irgendwie vor, dass jetzt tatsächlich ein Straftatbestand wird, wenn man Deepfakes oder pornografische Bilder einer Person weiterverbreitet, die das nicht möchte, also wenn man nicht diese Person selber ist, sondern wenn das andere tun, dass das unter Strafe gestellt wird. Ich hoffe, dass das geht jetzt bald durch, dass das tatsächlich Gesetzgebung wird, wirklich in Paragraphen gegossen wird. Aber ob das jetzt Colleen Fernandes noch helfen wird, weiß ich nicht.
Und dann sind wir ja auch wieder bei dem Thema, ja, super, dass da was passiert, jetzt schon. So, ist ja auch mal schade, dass es erst doll werden muss. Mhm. Aber letztendlich gut, dass es dafür jetzt dann genutzt wird. Ihr wird das wahrscheinlich nicht so stark helfen. Dann sind wir auch wieder bei dem Thema, jetzt ist es ja schon passiert. Ja? Also inwiefern könnten wir denn vielleicht viel vorher mal irgendwie was tun?
Ich weiß, da gehen jetzt ganz viele Datenschützer, gehen da jetzt hoch.
Ja, ja.
Geht um die Anonymität im Netz. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es Menschen, wenn sie Mickey Mouse 37 heißen, sehr viel einfacher fällt, schlimme Dinge zu tun und auch schlimme Dinge zu sagen und Leute zu beleidigen, also dieses Hate Speech etc., Shitstorms in jeglicher Form. Und wenn da jetzt stehen würde, keine Ahnung, dieser Mensch heißt nicht Mickey Mouse 37, sondern Hans Mustermann, und Hans Mustermann müsste sich damit dann auch auseinandersetzen, dass er das geschrieben hat, und andere könnten sagen, sag mal Hans, geht's noch? Das kann's doch so nicht bringen.
Ja.
Dann, glaube ich, würden sich da die Dinge ändern. Es ist ein rechtsfreier Raum im Augenblick und jeder macht da, was er will, ja, und benimmt sich wie die Axt im Walde. Und ich finde, das geht nicht. Und ich weiß, Datenschützer finden das ganz schlimm. Ich persönlich denke mir aber irgendwie, ich hab eine Meinung und ich sollte auch meinen Namen und mein Gesicht für diese Meinung hergeben.
Ja, ich finde auch, dass jeder, wenn man so drüber nachdenkt, ja, das ist ein Minimum, oder, also warum denn nicht auch so, ne? Ja. Ich habe einmal, das ist aber auch schon ein bisschen her, ich weiß nicht, wer der aktuelle Stand ist, aber wahrscheinlich hat sich nicht viel getan, da bei Jan Böhmermann, Neo Magazin Royal, der hatte mal das Thema, da hat er im Internet, hat er Dinge genommen, die irgendwelche so rechtsradikale Symbole oder Äußerungen, ne? Das ist ja nun mal auch Strafgesetzbuch drin, dass man es nicht darf.
Genau.
Und die hat er zur Anzeige gebracht. In verschiedenen Orten in Deutschland, weil es ja auch immer unterschiedlich ist, je nach Bundesland und so.
Ja.
Und da hat er teilweise dann irgendwie nach Monaten eine Antwort bekommen, so, ja, ey, sorry, wir konnten den echt nicht auffinden. Und dann haben die natürlich von der Redaktion da geguckt, ne, und dann, da war auch teilweise unter Klarnamen und beim Facebook-Profil, es waren irgendwie 3 Klicks und dann konnte man sehen, wo der arbeitet und solche Sachen, ne.
Heftig,
also,
ne?
Da, wo man auch so denkt, so, okay, ne. Und ich meine, klar, bei sowas jetzt nochmal ein bisschen Dollar, da wird wahrscheinlich eher noch mal ein bisschen ernsthafter ermittelt, hoffe ich zumindest. Ne? Mhm. Aber es ist, wie du sagst, es ist erstmal ein rechtsfreier Raum, jeder kann da machen, was er will. Und ich habe das Gefühl, es wird auch doller, aber es ist ganz allein meine Meinung, wie ich das so, kann auch sein, aufgrund meines Verhaltens selber im Internet, was ich mir durchlese und was nicht. Ich habe nämlich angefangen, wenn ich solche Bilder sehe, auch gerade bei den Frauenthemen oder jetzt zum Beispiel bei der ersten Bundesliga-Trainerin, habe ich mir angefangen, Kommentare durchzulesen. Oh mein Gott, sage ich dann, was da los ist, ne? Was vor allem Männer da reinschreiben und wie krass entsetzt dann vor allem Männer sind und wir Frauen denken, ja, ach, ja klar, ja, kennen wir, wissen wir. Also wir wissen
ja,
das.
Wir wissen
wie,
das, ganz,
ne?
Genau.
Und da Männer denken, sind so richtig so, und da hat ja auch einer da, so ein Chef von, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Fußball nicht aus, Union Berlin ist es, glaube ich,
ja.
Der hat dann gesagt so, ja, ich lese mir das gar nicht durch. Ja, cool, dass du das kannst, Aber wir, das ist genau das, was du ja am Anfang sagtest, nur halt jetzt aufs Digitale bezogen, wir müssen uns immer damit auseinandersetzen. Wir sind da irgendwie so also ganz anders, ja, immer von betroffen und irgendwie kennen das und Männer sind so, also ich glaube auch wirklich, dass sie teilweise überrascht sind, dass solche Kommentare dann kommen.
Ja, das glaube ich auch, weil die damit nicht rechnen. Und also anders als Frauen, die eh schon wissen, dass man da sehr vorsichtig sein muss und dass eine Menge Hate Speech kommen wird. Ja, also jetzt eine Trainerin, ja, für einen Männerfußballverein. Wow, wow, wow. Oh, ja. Wenn ein Mann Frauenfußballverein trainiert. Ja,
kein Problem, da können sie sich glücklich schätzen, die Frauen.
Richtig.
Ne? Ja.
Aber das ist jetzt ein absolutes No-Go. Ja. Ja. Und da, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, was an diesem kleinen Unterschied alles dranhängt. Also welche Gefühlswelten.
Ich habe auch keine Ahnung. Verstehe ich überhaupt nicht. Und dann denke ich mir so, und das, ich glaube ja, 2026 ist unser Jahr, also Frauen, unser Jahr, weil es passieren gerade so viele Dinge.
Ja.
Und wie gesagt, ich bin da auch in einer Bubble, gebe ich auch zu. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird gut. Das ist irgendwas ist da in Bewegung.
Ja, da ist jetzt wirklich mal was in Bewegung. Den Eindruck habe ich auch. Und es kommt jetzt darauf an, dass wir Frauen uns auch miteinander solidarisieren, Schulterschluss machen. Das Thema in der Öffentlichkeit halten, damit wirklich mal hingeschaut wird, wo passiert es denn überall? Und es ist tatsächlich ein strukturelles Thema.
Es ist ein strukturelles
Letztlich Thema. Ist es ein strukturelles Thema und dadurch werden Tür und Tor geöffnet für all diese Dinge, die wir letztendlich nicht haben wollen.
Ja, genau. Und mit all diesen Dingen, die wir nicht haben wollen, musst du dich sehr viel auseinandersetzen im Arbeitsalltag, weil wenn Frauen eben davon betroffen sind, können die sich bei dir melden und finden bei dir Hilfe. Deswegen, weil du tagtäglich mit zu tun hast, kennst du dich da eben auch vor allem mit aus, was die Frauen dann durchmachen müssen. Jetzt waren wir gerade wieder abgeschweift in dem Moment, was gerade auf Dominique Fernandes dann jetzt noch zukommt im Nachhinein. Und da waren wir nämlich eigentlich. Und dass es jetzt halt nicht erledigt ist, sondern was da noch zukommt.
Also bei den Frauen, die ich als Klientin habe, die stehen ja nicht in der Öffentlichkeit, das sind ja keine Promis. Mhm. Bei denen läuft das dann auch, ein bisschen anders. Also die Entscheidung, bringe ich sowas zur Anzeige oder nicht, also wenn es rein und ausschließlich digitale Gewalt wäre, nach heutiger Rechtslage schwierig, weil rechtsfreier Raum.
So, genau.
Das, was ich tatsächlich mit den Klientinnen oft erfahre, ist, dass digitale Gewalt längst nicht das Einzige ist, was geschieht. Die tritt oft im Nachgang auf, dass sexualisierte Gewalt jetzt entweder eine Nötigung oder eine Vergewaltigung tatsächlich stattgefunden hat. Und sobald die Frau anfängt, sich zu wehren, das öffentlich zu machen, zu sagen, Anzeige zu erstatten, eine Möglichkeit, oder das ihrer Familie oder ihrer Freundin erzählen. Wie gesagt, die meisten Täter sind aus dem Nahfeld. Das sind keine Fremdtäter. Die kriegen das dann natürlich mit. Und dann kommt im Nachgang diese Form der Demütigung, der digitalen Gewalt, der Diffamierung, dass die Frauen dann über Instagram etc. beleidigt, beschimpft werden, entwertet werden tatsächlich. Dass versucht wird, deren Glaubwürdigkeit und Ruf zu zerstören, weil in sozialen Netzwerken sind dann ja auch ganz oft unsere Freunde und Bekannten, die dann auch auf unseren Account gucken und die das dann liken und die das mitbekommen. Und dass die dann halt da wirklich schwer diffamiert werden, beleidigt werden und dass dann auch tatsächlich in einschlägigen Foren Nacktbilder, Deepfakes etc. veröffentlicht werden, um sie tatsächlich der Lächerlichkeit preiszugeben und die Macht wieder zu bekommen. Dann folgt oft nochmal eine Schamoffensive.
Echt?
Ja, nach vorne.
Erbärmlich.
Wirklich erbärmlich, weil wenn es dann zur Anzeige kommt, dann geht den Tätern oft so ein bisschen die Angst um in denen. Und dann versuchen die nochmal eine Schamoffensive mit irgendwie, war doch alles nicht so schlimm. Und
aber dann erst, wenn die merken, so, es wird jetzt eng. Also
es wird total eng, genau.
Also die geht zur Anzeige, dann machen die noch mal, hauen sie nochmal richtig noch drauf. Klein machen. Wenn Kleinmachen nicht hilft, dann versuchen sie es nochmal nett.
Ja. Und dann auch irgendwie, ja, überleg dir doch mal, was das für mich bedeutet, ja, wenn du das jetzt zur Anzeige bringst. Ja? Wo ich dann da sitze und denke, irgendwie geht's noch?
Ja.
Überlegt euch mal, was das bedeutet, was ihr mit ihr gemacht habt.
Ja, das ist das Letzte, wo sie sich Gedanken machen muss, wie es ihr geht.
Ganz
Letzte
genau. Genau.
Ja.
Aber dann haben die Angst, irgendwie, dann werden wir ja im Zweifel öffentlich oder auch gerichtlich sogar gebrandmarkt als irgendwie Sexualstraftäter. Und dann ist ja deren Ruf in Gefahr.
Vor allem ist ja das Problem, wenn das im häuslichen Umfeld ist, ne? Also du hast, entweder hattest du irgendeine Art Beziehung, also Liebesbeziehung oder wie auch immer. Also Liebe ist ja auch eh so ein Ding, wo ich mir, also das, ja, das dann irgendwie umschlägt und das aber auf einmal so wegzufegen geht ja auch irgendwie nicht. Mhm. Das ist ja nun mal. Das ist, so sind wir nun mal.
Genau.
Oder du hast halt irgendeiner Form Beziehung mit dem, was gelebt irgendwie. Mhm. Und dann gehören da ja so viele Menschen zu. Und dann sagt auch Frau oder Mann ja schnell auch mal sowas wie, ach, war es denn wirklich so schlimm? Oder jetzt sei mal nicht so. Oder, und dann fängt man ja an zu überlegen, ach, weil man will das ja eigentlich auch nicht so. Also man ist ja wirklich, und dann, wenn dann so eine Schamoffensive kommt, also... Ja, also klar, schwer auszuhalten, also würde ich mich auch nicht wundern, wenn man dann sagt so, ey, ja stimmt, war gar nicht so schlimm.
Ja, und das ist tatsächlich, das ist eine Täter-Opfer-Umkehr.
Wahnsinn.
Ja. Das, ich finde das persönlich sehr hart und ich habe es auch bei Beratungen, bei Klientengesprächen tatsächlich erlebt, dass was passiert ist, bereits auch schon in der Kindheit, kam im familiären Umfeld der Täter. Ganz, ganz naher Nahbereich und ist dann 10, 12, 15 Jahre später von der Klientin erzählt worden, auch im Familienumfeld. Der Täter wurde benannt und dann gab es nicht irgendwie, oh mein Gott, wie schrecklich, dass dir das passiert ist, sondern musst du jetzt die gesamte Familie zerstören? Und das ist so, dass ich da denke, irgendwie, hallo, die ist doch schon kaputt. Und jetzt ist meine Klientin schuld dran, dass die Familie kaputt
Wahnsinn,
ist.
Ne?
Hallo? Also das ist richtig Täter-Opfer-Umkehr und das geht einfach nicht.
Und das, was du hier beschreibst, ist das, was du auch wirklich sagen musst, das ist also die Regel sozusagen?
Ja.
Also das, ja,
das ist tatsächlich die Regel.
Mhm.
Also ich wüsste jetzt keinen Fall, in dem ich beratend tätig gewesen bin, wo nicht an der einen oder anderen Stelle die Täter-Opfer-Umkehr passiert ist. Ich habe tatsächlich einen Fall, da hat der Täter im Nachgang zugegeben, ja, das habe ich gemacht, das war schrecklich, das war schlimm von mir. Aber andere Personen in der Familie war dann irgendwie immer noch mit dem unterwegs, irgendwie musstest du das jetzt laut sagen, ich wollte das gar nicht wissen und jetzt hast du mir meinen Lebensabend ruiniert. Dann denke ich auch, ja. Mhm. Gut, dass man drüber gesprochen hat. Also mir fällt da echt
Wahnsinn.
Wenig zu ein. Mich schockiert das. Mich schockiert das im nahen Familienumfeld.
Ja.
Mütter ahnen, mitbekommen, was mit ihren Töchtern geschieht. Ja, und dann die Tochter auch noch schuldig sprechen, wenn dann klar wird, irgendwie, das ist wirklich passiert.
Da kann man ja auch nur vermuten, den Menschen sprichst du ja nicht. Oder
nein.
Ich sowieso nicht, da kann man ja nur vermuten, wo es herkommt, sage ich mal. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ist ja immer ein gewisser Eigenschutz, also wenn man es nicht wahrhaben will oder was da halt hintersteckt. Das kann man sich ja so ein bisschen nachvollziehen, wenn man sich das jetzt so selber mal vorstellt. Man versucht ja immer, das irgendwie zu schützen, da, was man da hat. Und ja, dass das vielleicht nicht so ist, wie man sich das so wünscht. Was ich mir auch vorstellen kann, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn Generationen verändern sich ja auch.
Ja.
Also ich sag mal, jetzt heute ist es so, also ich muss keine Beziehung führen, um irgendwie einen Job haben zu können.
Gott sei Dank.
Oder, weißt du, also ich brauche meinen Partner nicht. Also ich kann einen Partner haben, weil ich den gern haben möchte,
genau.
Aber ich brauche ihn nicht mehr. Das war ja früher anders und da hängt ja noch viel, viel mehr dran. Auch an diesem Familienkonstrukt, als es heute dann vielleicht tut. Aber macht keinen Unterschied, du schüttelst schon den Kopf.
Ich schüttel tatsächlich den Kopf.
Ich
denke jetzt gerade an auch sehr junge Klientinnen, die ich habe, wo exakt dasselbe passiert. Täter im Familiennahbereich, wird Jahre im Nachgang berichtet. Die Familie hält sie für zerstörerisch. Sie zerstört die Familie, sie zerstört das Familienglück. das war doch bestimmt gar nicht so schlimm. Mhm. So, und jetzt machst du hier so einen Aufriss. Hat jetzt nichts damit zu tun. Schade eigentlich. Also es wäre schön, wenn sie es auswachsen würde.
Aber das heißt, vielleicht kannst du aber da noch mal vielleicht, dass du eine kleine Empfehlung aussprichst. Also jetzt mal angenommen, ich hätte das in meinem näheren Umfeld, dass ich mitkriege, da ist jemand, der sagt, ey, mir ist sexuelle Gewalt passiert.
Ja.
Und Punkt. Mir erzählt das. Also wie reagiere ich denn richtig, ohne dass ich zu übergriffig bin oder zu sehr sage, stell dich mal nicht so an oder irgendwie das Gefühl gebe, dass es nicht stimmt. Aber vielleicht auch, wenn ich das nur, was wir vorhin hatten, wenn ich das gehört habe oder irgendwo mitbekomme, aber weiß nicht, ist das so, ist nicht, darf ich drauf ansprechen oder weiß sie, dass ich das weiß?
Ist total schwierig. Genauso, als wenn man mitkriegt, dass in einer Bekanntschaft, im Freundeskreis jemand gestorben ist.
Ja, ja.
Ja? Wie geht man mit dem trauernden Menschen um? Darf ich da irgendwie hingehen und sagen, mein herzliches Beileid, oder muss ich mir was Besseres einfallen lassen? Oder, und es hilft einfach, wenn man fragt, wenn man sagt, irgendwie, hör mal, ich habe das mitgekriegt. Was wünschst du dir jetzt von mir? Was brauchst du?
Ich finde das auch bei Trauernden, wenn das Thema aufkommt, sage ich auch mal, ja, es ist doch nie verkehrt. Also wenn du es aus dem richtigen Grund machst.
Richtig.
Wenn du wirklich, du meinst es gut und du hast ein großes Herz und möchtest einfach unterstützend sein. Ja. Und du dann deine Unterstützung anbietest und der Mensch sagt dann im Notfall, nein, danke, ist ja nichts kaputt. Also dann, oder?
Ja, genau.
Auch in so einem Fall. Man ist ja nur so unsicher, weil man es halt nicht so oft erlebt, Gott sei Dank vielleicht. Oder weil man, ne, so, also es ist ja eine eigene Unsicherheit, die dafür sorgt, dass man sich so im Kopf darum macht, spreche ich das an oder nicht?
Genau.
So, aber letztendlich, wenn man doch aus einem guten Grund heraus irgendwie seine Hilfe anbietet, da hat man noch nie was verkehrt gemacht, oder?
Ja, sehe ich ganz genauso. Und habe ich auch den Eindruck, irgendwie offen sein und hingehen und sagen, Mensch, ich habe gehört,
ja,
da ist was passiert. Was wünschst du dir von mir? Wie kann ich dich unterstützen? Möchtest du drüber reden? Möchtest du, dass ich so tue, als wäre gar nichts?
Ja.
Ja, wie fühlt sich, oder kann ja auch sein, dass das wechselnd ist, dass jemand sagt, irgendwie du jetzt gerade nicht, aber wenn es mir vielleicht hochkommt, irgendwie die Tage und ich ein Flashback oder so habe, wenn ich mich dann bei dir melden dürfte oder so, also dass man so Mischangebote dann auch irgendwie macht. Irgendwie, okay, wenn du jetzt nicht möchtest, ist das okay, aber wenn irgendwie was ist, du darfst dich gerne bei mir melden, du darfst gerne mit mir darüber reden, du musst dich nicht verstecken.
Ja.
Also einfach ein offener Umgang. Also ich glaube, Ehrlichkeit ist da in vielen Fällen der beste Weg.
Sehr gut, vielen Dank. Und ich finde auch, ich meine, das sind ja dann auch so, Anführungsstrichen, Tabuthemen. Ne? Mhm. Und warum ist ein Tabuthema, weil wir es dazu machen. Also lass uns doch drüber sprechen. Und dann ist es auch kein Tabuthema mehr, dann können auch die Menschen da irgendwie vielleicht, nicht alle, aber viele, besser mit umgehen einfach ne, und sich da mehr öffnen. Ja, also ich finde das ein guter Abschluss, dass wir nochmal einen kleinen Tipp mitgeben und nicht so ganz mit so einem schweren Thema hier arbeiten und trotzdem vielleicht nicht so ganz negativ rausgehen. Aber was mir nochmal ganz wichtig ist, dass wir nochmal auf den Verein eingehen.
Ja, gerne.
In dem du arbeitest. Vielleicht sagst du nochmal was zu dem Verein Trotz Allem.
Ja, Trotz Allem ist ein kleiner Verein in Gütersloh. Also Trotz Allem gibt es jetzt seit 31 Jahren, ist eine Betroffenengründung. Das heißt, ich glaube, 7 braucht man für eine Vereinsgründung.
Okay.
7 Frauen, die meisten davon selbst betroffen von sexualisierter Gewalt, haben sich zusammengetan und haben diesen Verein gegründet, um ein Beratungsangebot für ebenfalls betroffene Frauen auf die Beine zu stellen. Und das ganz Besondere an dem Punkt war, dass es insbesondere an Frauen richtete, die sexuelle Gewalt in der Kindheit, also sexuellen Missbrauch tatsächlich erlebt haben, weil der ist oft nicht erinnerlich. Also das passiert oft, dass der so verdrängt wird, dass der erst viele, viele Jahre später wieder zurück ins Bewusstsein kommt.
Mhm.
Hat dann aber auch schon sehr viel Schaden angerichtet. Macht mit der Psyche viel, es macht sehr, sehr viele Symptome. Und wenn das in der Kindheit passiert ist und jetzt ist man mittlerweile 30 oder 40 oder 50, dann hat sich damals niemand mehr zuständig gefühlt, sich mit diesem Thema zu befassen, weil da war ja möglicherweise gar kein Täter mehr habhaft oder dingfest zu machen. Die waren ja stellenweise dann auch schon verstorben, die Täter. Und da wollte sich niemand wirklich drum kümmern und deswegen haben die Frauen sich zusammengetan und haben gesagt, nee, also auch dafür muss es Unterstützung geben.
Stark.
Und das ist auch heute immer noch ein sehr, sehr großes Thema bei mir in der Beratung,
ja.
Weil ich tatsächlich festgestellt habe, dass viele Frauen, die als Jugendliche oder als Erwachsene tatsächlich sexualisierte Gewalt erfahren, bereits in der Kindheit damit konfrontiert waren. Auf diese Art und Weise dann und dadurch, was sie damals erlebt haben, immer wieder zum Opfer werden. Und das ist natürlich dramatisch. Also wenn einem das dann auch noch mehrfach im Leben passiert, dann sind die Auswirkungen oft sehr, sehr gravierend. Mhm. Und so haben die sich halt vor 31 Jahren gegründet. Tatsächlich einige von den ehemaligen Gründerfrauen sind auch immer noch dabei.
Wahnsinn, ja. Ganz tolle, starke Frauen, ja.
Ja. Und ich arbeite jetzt seit Juni 24 tatsächlich als hauptamtliche Beraterin. Gott sei Dank, also wir sind immer noch spendenfinanziert, aber Gott sei Dank bekommen wir jetzt auch eine Förderung vom Kreis Gütersloh und sind dementsprechend auch für den ganzen Kreis Gütersloh Ansprechpartner und zuständig. Bekommen dann auch natürlich aus dem ganzen Kreis Gütersloh sogar ein bisschen drüber hinaus auch Anfragen.
Mhm.
Und gibt auch niemanden, den ich wegschicke.
Okay,
also selbst wenn jetzt jemand nicht aus dem Kreis Gütersloh ist und aber dringend irgendwie Beratung braucht, dann mache ich das trotzdem. Zumindest irgendwie, dass ich dann auch im Zweifel an andere Stellen weiterleite oder...
Ich wollte gerade sagen, du hast bestimmt noch ein gutes Netzwerk auf... So, dass man sagen kann, also okay, ich bin vielleicht nicht die richtige Stelle, aber da und da, ne? Oder genau, ja.
Genau.
Super. Also ich finde das richtig, richtig stark, also dass diese Frauen einfach sich nicht hingesetzt haben und gesagt haben, ja gut, da gibt es das jetzt nicht, sondern einfach selbst das dann in die Hand genommen haben. Seit 31 Jahre schon, und auch, letztes Jahr war ja Jubiläum, war ich auch beim Parkbad und das war also so schön, wirklich, also ganz, ganz inspirierend und wertschätzend und ach, das ist so schön, das so mitzuerleben. Und da denke ich mir aber auch, also du bist ja die Hauptamtliche, die eben dann...
Ja, die und Beratung, die Einzige, genau.
Genau, die Einzige, der Rest ist alles Ehrenamt und das hält so lange an und ist das einzige Angebot für diesen Fall in ganz Kreis Gütersloh. Das muss man sich ja mal reinziehen, finde ich. Das ist Wahnsinn, oder nicht?
Ja, dann noch etwas irgendwie. Ich betreue auch unsere beiden Selbsthilfegruppen. Mittlerweile haben wir zwei Selbsthilfegruppen für Frauen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind, weil die sich ganz, ganz toll eigentlich gegenseitig unterstützen können. Ich erlebe das tatsächlich als sehr hilfreich für die Frauen. Offensichtlich, und das habe ich tatsächlich überhaupt nicht geahnt, sind das die beiden einzigen Selbsthilfegruppen kreisweit zu diesem Thema.
Wahnsinn.
Und wenn man sich mal überlegt, wie viele ja letztendlich betroffen sind.
Du hast vorhin auch gesagt, jede dritte Frau erlebt sexuelle Gewalt und es gibt irgendwie Wahnsinn.
Finde ich echt, also habe ich auch nicht geahnt, aber auch das ist irgendwie etwas, was offenbar andere Vereine, Organisationen irgendwie, die selbst in dem Bereich der sexualisierten Gewalt arbeiten, nicht tun. Also Unterstützung mit Selbsthilfegruppen etc. anzubieten.
Genau, das heißt also, wenn die betroffene Frauen können sich bei dir melden und dann machst du eine Beratung mit denen oder schickst du die dann in die Selbsthilfegruppen oder wie funktioniert das dann?
Die betroffenen Frauen können sich bei mir melden. Also entweder rufen sie an, wenn ich gerade nicht im Außentermin bin oder im Beratungsgespräch, gehe ich auch selber dran. Ansonsten einfach auf den Anrufbeantworter, Name und Telefonnummer. Ich rufe dann zeitnah zurück, sobald ich das hinkriege. Am allerbesten ist natürlich über Mail, info@trotzallem.de. Da erreicht man mich auf jeden Fall. Da bin ich ja mehrmals am Tag drin und sehe, was da passiert. Und dann machen wir einen Termin aus. Und man muss mir auch gar nicht erzählen, was eigentlich passiert ist. Also es ist dann sehr individuell. Es kommt sehr auf die Frau an, was sie sich wünscht und was sie braucht. Kommt auch darauf an, wie lange das zurückliegt. Also wenn man jetzt die Frage stellt, zur Anzeige bringen oder nicht oder Ähnliches. Und dann ja, schauen wir erstmal gemeinsam, okay, was möchte die Frau denn als Unterstützung? Was würde sie als hilfreich empfinden? Sie muss gar nichts darüber sagen, was tatsächlich passiert ist. Wenn sie das möchte, darf sie das aber. Also sie braucht nicht befürchten, dass sie mich damit traumatisiert. Sie darf auch ganz frei weg von der Leber sprechen.
Das ist auch so ein, ist das auch so ein Frauending? Also dass man dann denkt, ach, nicht, dass ihr das dir jetzt schlecht geht, so, weißt du? Also ja, naja, macht man sich so viel Gedanken, ne? Ja,
ja, aber es wird tatsächlich im therapeutischen Setting, wenn man jetzt Psychotherapie oder Ähnliches in Anspruch nimmt, schon darauf geachtet, dass man auch sich nicht selber retraumatisiert. Und wenn man das immer wieder durchlebt, ist natürlich die Möglichkeit da, sich auch zu retraumatisieren. Aber ich bin keine Psychotherapeutin. Für mich geht es erstmal darum, herauszufinden, was hilft denn? Was hilft denn, die Frau in dieser Situation jetzt gerade zu stabilisieren?
Ohne, dass sie ins Detail gehen muss. Weil das ist ja das, was du auch vorhin sagtest, wenn man zur Anzeige bringt, dann muss man ja mehrfach erzählen und ins Detail gehen und wird untersucht. Und ja, das ist bei dir nicht so. Die können sich dann einfach sagen, ich brauche Hilfe. Ja.
Ganz genau. Ja, und dann versuchen wir rauszukriegen, irgendwie, wo sind denn tatsächlich im Alltag, im ganz normalen Erleben die Schwierigkeiten. Viele schlafen schlecht oder nur sehr wenig, haben Albträume, Flashbacks, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, tatsächlich Körpererinnerungen, also dass sie die Tat am eigenen Körper spüren, wie sie geschieht, obwohl das ja längst abgelaufen ist, aber es geht im Kopf immer weiter. Oder können reagieren auf bestimmte Geräusche oder Gerüche. Viele können sich im öffentlichen Raum nicht mehr alleine bewegen, einkaufen gehen oder so. Wenn dann jemand, wenn man an der Kasse steht, auf einmal dicht hinter einen tritt, ist irgendwie, die zucken zusammen, haben Angst, der packt mich jetzt, der hält mich fest oder der könnte mir irgendetwas tun. Oder es sind Gerüche, wenn das Rasierwasser so riecht wie das vom Täter oder irgendwie etwas, was mit der Tatsituation verknüpft ist, vorbeikommt. Sei es, also es können Farben sein, es kann alles sein eigentlich. Und dann muss man halt schauen, wie könnte man das hinbekommen. Wer im sozialen Nahbereich wäre denn in der Lage, da zu unterstützen? Wen könnte man fragen?
Also das heißt, wenn man jetzt merkt, so irgendwie, ich habe da ein Thema oder ich merke, irgendwas holt mich da ein sozusagen. Ist ja wahrscheinlich auch nicht so, dass man sofort weiß, was war oder was.
Es sei denn, es liegt noch nicht lang zurück, dann weiß man es in der Regel.
Dann schon. Aber es kann auch einfach sein, dass man merkt, boah, irgendwie, ne, da, oder ganz klar weiß, woher das kommt, wie auch immer, aber dann zu dir kommen kann oder mit dir einen Termin machen kann, ihr könnt darüber sprechen und es kann auch sein, dass man dann zusammen spricht. Also muss man da irgendwie nochmal doch irgendwen aufsuchen oder hilft es einfach, wenn man sich dem nicht aus... Also du hast dann eine Empfehlung, wenn man arbeitet etwas zusammen. Es muss nicht so sein, dass wenn man jetzt zu dir kommt, dass man sofort da irgendwie das nochmal durchleben muss oder nochmal sich irgendwie auseinandersetzen muss, weil es kann ja auch... Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht Frauen gibt, die sagen, ja, ich weiß, da war mal was oder ist ein Thema oder ich weiß auch, was mir gerade passiert und warum ich das jetzt so erlebe, aber ich möchte mich, ehrlich, ich habe keinen Bock, mich damit irgendwie auseinandersetzen. Auch dann kann man mit dir sprechen und dann kann man trotzdem Dinge vielleicht erarbeiten oder du kannst Tipps geben. So.
Genau, wenn Flashbacks kommen, was kann man machen, irgendwie, um den zu bremsen, um sich im Hier und Jetzt wieder zu verankern, dass das nicht irgendwie als Film läuft, welche Möglichkeiten, welche Atemtechniken. Da gibt es ganz viele Sachen. Ich helfe und unterstütze, wenn man therapeutische Begleitung tatsächlich möchte, also eine Psychotherapie in irgendeiner Form.
Ja.
Unterstütze dabei, jemanden zu finden. Das dauert oft sehr, sehr lange. Die Psychotherapeuten haben sehr, sehr lange Wartelisten und auch da bin ich letztendlich da, wenn jemand dann diese Wartezeit hat und nicht weiß, wie soll ich mit meinen ganzen Symptomen bis dahin umgehen, der darf gerne immer wieder kommen. Sehr und gut. Wir machen immer wieder Termine, wenn es gewünscht wird, auch jede Woche, dass man drüber sprechen kann, dass man gucken kann, okay, was steht denn jetzt gerade im Leben an, was schwierig ist, irgendwie, keine Ahnung, es steht eine Familienfeier an, wie gehe ich damit um, wie zum Beispiel. Dass man dann guckt, also bis dieses Setting, das therapeutische Setting angelaufen ist, dass die Frauen da nicht irgendwie in ein Loch fallen und überhaupt keine Ansprechpartner haben. Ich helfe auch, wenn es darum geht, eine Klinikauswahl zu treffen, wenn es jetzt tatsächlich traumatherapeutisch aufgearbeitet werden. Es gibt Traumakliniken. Da habe ich tatsächlich einige, die ich irgendwie empfehlen kann oder dass ich sagen kann, ja, würde ich in deinem Fall vielleicht eher die oder die Klinik nehmen, mhm. weil die da ein bisschen besser drauf eingehen können oder weil ich da gute Rückmeldungen habe. Zum Beispiel von den Frauen aus der Selbsthilfegruppe, die sind da ein echtes Pfund an Informationen. Es gibt ganz unterschiedliche Krankheitsbilder, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, also Folgeerscheinungen letztendlich, Traumafolgeerscheinungen, die oft nicht als Traumafolgeerscheinung erkannt werden, sondern werden dann erstmal abgehandelt als das ist eine Depression oder das ist eine Borderline-Störung, also ganz andere psychiatrische Erkrankungen. Und dann wird sich dann oft gewundert, warum dann die therapeutischen Behandlungen in dem Bereich nicht so richtig fruchten. Mhm. Das fruchtet dann meistens nicht, wenn es tatsächlich eine Traumafolgestörung ist, weil dann muss auch das Trauma behandelt werden. Da habe ich tatsächlich viele Klientinnen, die erstmal auf Depressionen oder ähnliche Erkrankungen behandelt wurden, als sie dann gemerkt haben, irgendwas ist bei mir anders als bei anderen, die dann aber im Nachgang jetzt sich traumatherapeutisch auch nochmal haben, unterstützen und behandeln lassen. Und da merkt man dann, okay, da geht dann auf einmal was vorwärts. Da verändert sich was. Ja, bei solchen Sachen unterstütze ich. Ich mache sogar im Zweifel Hausbesuche. Also wenn jemand sich so gar nicht vor die Tür traut, dann kann man das auch, oder ist sonst wie gerade krank, hat sich ein Bein gebrochen, kann nicht bei mir in die Beratungsstelle kommen. Okay. Dann kann man das auch mal ausmachen, dass ich zum Hausbesuch komme. Man kann mich aber auch dann anrufen. Ich mache auch tatsächlich telefonische Termine aus. Mhm. Wenn es irgendwie brennt oder wenn was ganz Aktuelles ist, dann kann das tatsächlich sehr hilfreich sein, einfach zu telefonieren und nochmal.
Dass man bei jemandem lassen quasi.
Genau, dass man es bei jemandem lassen kann und dass man sagen kann, Mensch, ich habe jetzt gerade die und die Situation und ich merke gerade irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja. Mhm. Zum Beispiel sehr beliebte Gynäkologentermin.
Ach Quatsch. Mhm. Weil das so unangenehm
ist. Es ist total unangenehm. Man sitzt dann ja auf diesem Stuhl. Man muss einen Menschen, mit dem man keine sexuelle Beziehung hat, da nicht nur hinsehen lassen, sondern auch hinfassen lassen. Und das ist oft sehr, sehr schwierig und belastend. Das holt oft Flashbacks hoch.
Vor allem ist es ja angenehm, findet das kein Mensch.
Nee.
Und dann haben die ja auch mal so riesen Geräte aus Metall. Was ist denn? Was stimmt denn nicht mit den Leuten? Ganz ehrlich, da muss es doch irgendwie mal was geben, was nicht so ganz so unangenehm ist. Also ich wundere mich auch jedes Mal. Ich habe kein Problem damit so, aber trotzdem denke ich, also ich wundere mich gar nicht. Also jeder, der das, also das ist auch merkwürdig.
Das ist wirklich, dass sie da wirklich sitzen, du, ich habe gleich diesen Termin.
Ja, klar.
Ich schaff's nicht loszufahren. Hilf mir, mach irgendwas, sag mir was.
Ja,
das glaube ich. Und ich kenne das ja auch, ich gehe auch nicht gerne.
Ja, keiner.
Ich wüsste jetzt auch wirklich keine, die irgendwie sagt, ist doch kein Thema.
Ja, genau, voll gerne präsentiere ich da alles.
Ja, ist einfach eine absolut unangenehme Situation. Und es ist auch eine sehr hilflose Körperhaltung, die man da einnimmt.
Voll.
Ja.
Das müssen wir ändern.
Ja, da wäre auch schön, wenn dann, ich weiß nicht, es hat sich offenbar noch nicht bei allen Gynäkologen rumgesprochen, dass man bestimmte Instrumente auch anwärmen kann.
Aha.
Wenn man jetzt mit dem Spekulum konfrontiert wird und das ist irgendwie, das hat 12 Grad und ich habe aber knapp 37 Grad Körpertemperatur, das ist schon ein ziemlicher Schock.
Ja.
Das finde ich persönlich nicht angenehm und ich würde wetten, dass das viele andere Frauen auch nicht angenehm finden.
Wirklich, ne? Da müssen wir irgendwie ran. Ich weiß gar nicht wie. Und ich habe eine super Gynäkologin, also ich mag die, so ein Typ her, so, ne? Aber trotzdem ist es unangenehm.
Ja.
Fällt mir gerade so richtig so auf. Ich denke, ja klar. Ich meine, ich gehe auch nicht gerne zum Zahnarzt, aber das machen wir dann nächste Woche. Das
gehe ich auch nicht gerne.
Aber das ist so.
Da
ja, gibt
so viel, da gibt es so viele Kleinigkeiten.
Ja,
oder das
voll.
Mit dem Ultraschallstab.
Ja.
Warum kann man da nicht einfach ein bisschen Gleitmittel mit verwenden?
Ja.
Ja. Was ist das Problem?
Ja.
Das kann ja jetzt nicht der Kostenfaktor sein.
Ja, und vor allem, wenn du so ein Thema hast, also so eine Geschichte, also auch da ja, ne, du bist das Opfer, du kannst da gar nichts für und hast das nicht zu verantworten, gar nichts und musst dich dann wirklich regelmäßig hinlegen und Dinge bei dich ergehen lassen.
Ja, ganz, ganz schlimm.
Mein Gott. Und dann ist, ja.
Ja.
Sorry, ich muss gerade mal kurz, das geht.
Ja, ich kann das gut verstehen. Also ich bin auch manchmal irgendwie fassungslos.
Schlimm,
und
schlimm.
Oder auch dann hat man ein therapeutisches Setting. Das sind Frauen, die jetzt in die Klinik zum Beispiel kommen, die eine Vergewaltigung überlebt haben, sollen dann in einem Einzelgespräch mit einem männlichen Arzt, den sie nicht kennen, darüber sprechen. In einem geschlossenen Raum.
Ja. Und sich mal nicht so anstellen, da wohl. Der hier in Lippstadt, der Arzt, der da, wie heißt er noch, Volz? Der, da ging wegen dem Abtreibungsgesetz, ne?
Ja, ja.
Und der war ja vor Gericht, ne? Rate mal, war ein Richter. Ein Richter hat darüber entschieden, dass er da jetzt weiter praktizieren muss. Ich denke, ja, ganz ehrlich, ich finde ja, in solchen Themen, wo wirklich Frauen betroffen sind, wie bei dem Abtreibungsgesetz, so irgendwie naheliegend, da sollten sich die Männer doch vielleicht einfach mal raushalten.
Ja,
also kann man da nicht sagen, dass es eine Richterin ist und dass es Anwältinnen sind und dass die vielleicht mal entscheiden und dass die Männer sagen, Leute, ich bin nicht betroffen, Frauen, wie seht ihr das? Und die Frauen sagen alle, ja, wir sind dafür selbst zu entscheiden und sagen die, okay, dann machen wir es so.
Ja, das wäre wünschenswert, aber da spricht jetzt wieder die Feministin.
Ja.
Wir leben tatsächlich in patriarchalen Strukturen.
Ist es so.
Offenbar glauben immer noch Männer, sie könnten entscheiden, ob der Braten in der Röhre
ist so,
reif gebacken wird oder halt nicht. Ja. Und nee, können sie nicht.
Ja, auch dass sie da wirklich, die wollen da mitreden, ne?
Ja, die wollen da mitreden.
Ich verstehe das nicht. Naja, aber jetzt nochmal, sorry, ich bin hier, ist ein Thema, wir können hier 300 Stunden drüber sprechen und uns
mit
hier reinhacken. Genau, aber wir wollten mal über deine Arbeit sprechen. Also genau, die Frauen können zu dir kommen. Genau, das hast du jetzt, glaube ich, gut ausgeführt, das finde ich auch ganz wichtig und dass man eben weiß, das gibt es, trotz allem e.V. in Gütersloh, also ihr seid im Internet zu finden und überall und man kann dann einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben, wie auch immer es für denjenigen sich richtig anfühlt oder in der Situation richtig ist und auch wenn man jemanden vielleicht hört und da was mitbekommt oder man mehr, darf man auch gerne Empfehlungen aussprechen, sagen, du, ich kenne da irgendwie ein Angebot, vielleicht ist das was für dich, um mal eine Nummer zu stecken.
Ja.
Am wichtigsten von allen nochmal darauf eingehen, dass ihr spendenfinanziert seid. Ihr kriegt eine Förderung vom Kreis. Eine Förderung vom Kreis kriegen heißt, ihr müsst da jedes Jahr drum bangen vermutlich oder alle 2-3 Jahre, wie je nachdem.
Ganz,
ne?
Genau.
Jedes Jahr, ja. Genau, also das ist nichts etwas, wo man dann, das ist ja mal die Problematik bei solchen, bei Vereinen oder bei so wichtigen. Es ist ja nun mal so, dass hier ein schönes Beispiel mal wieder ist für ein Ehrenamt, wie wichtig das für eine Stadtgesellschaft ist.
Ja.
Also es ist komplett, wenn es diese Frauen nicht gibt, die ehrenamtlich seit 31 Jahren diese Arbeit machen würden, würde es dieses Angebot nicht geben.
Richtig.
Ich weiß nicht, die Förderung, ist das dann für dich
quasi? Das ist meine Stelle, ja.
Sehr gut, weil ne, das ist ja sehr gut. Aber du musst halt jedes Jahr dann bangen sozusagen, dass es die Förderung noch gibt. Und es gibt halt auch Vereine, die Spenden nutzen müssen für Personalstellen. Das ist halt alles, ne, und das wird halt immer weniger. Das ist bei jedem so, also bei in allen Vereinen, also alle, die mit Ehrenamtvereinen zu tun haben, kennen das jetzt alles, was ich hier erzähle. Und deswegen umso wichtiger, da nochmal aufmerksam zu machen, zu sagen, also wer da spenden möchte, darf das auch gerne.
Ja, darf und man sich auch auf der Homepage drüber informieren, wie das geht. Wir freuen uns wirklich über jede Spende und es ist wirklich wichtig, weil natürlich die Förderung bedeutet nicht, dass wir vollständig abgedeckt sind. Das sind wir nicht.
Genau.
Genau.
Ja, ganz wichtig zu sagen. Und ihr macht das für den ganzen Kreis Gütersloh. Also wer da jetzt denkt, so, ja, mit Gütersloh habe ich nichts am Hut. Nee. Also, ne, alle dürfen hier spenden, auf jeden Fall dafür. Und wir haben hier ein schönes Potpourri rund um digitale Gewalt und viel mehr, besprochen. Und ich hoffe sehr, dass du auf jeden Fall erstmal natürlich da weiter deine Arbeit machst und dass ihr da unterstützt werdet von allen Menschen und hier rüber auch nochmal mehr gehört werdet. Das wird mich auf jeden Fall freuen, weil das ist wichtig, dass wir aufmerksam machen auf dieses Thema und uns da auch gegenseitig unterstützen. Ich bin nämlich auch ein Girls Girl auf jeden Fall und deswegen ist das ganz wichtig und und ich hoffe auch, dass wir uns vielleicht, wenn es gut läuft und wir nochmal Lust darauf haben, uns hier nochmal wieder treffen.
Ja, vielen lieben Dank. Das freut mich tatsächlich sehr. Mir hat das auch tatsächlich großen Spaß gemacht.
Gut, schön.
Da können wir gerne nochmal schauen, wenn wir irgendwie Lust und Zeit haben, das nochmal zu machen irgendwie. Und vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, Aufmerksamkeit für den Verein und unsere Arbeit und das Thema tatsächlich generieren zu können. Finde ich ganz, ganz toll. Vielen Dank, Frauke.
Ja, ich danke dir. Vielen
Vielen Dank fürs Zuhören. Wer es bis hierhin geschafft hat, hat echt lange durchgehalten. Ist ja auch ein wichtiges Thema, also alles richtig gemacht. Wenn ihr was bei mir lassen wollt, dann gerne an kontakt@grosserartig.de, um auch wenn ihr mal Gast oder Gästin sein wollt oder wenn ihr vielleicht ein Thema habt, was euch interessiert, meldet euch gern. Vielen Dank.